Stressfrei Essen beginnt hier. Gemeinsam erkunden wir Wege zu mehr Selbstliebe, Wohlbefinden und Freiheit in der Ernährung. Mit fundiertem Wissen und einem Hauch Magie für deine Seele.
Willkommen zum Podcast, der Kopf und Herz nährt.
Nourish your soul. Hallihallo, schön, dass ihr wieder dabei seid heute. Wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema. Wir knopfen. Also man merkt, ich bin heute nicht ganz auf der Höhe. Ich habe gerade gesagt zu Katharina, ich bin sehr müde heute. Also nochmal, hallo. Schön, dass ihr da seid. Wir knüpfen heute an. An die vorherige Folge. Wir wollen ein bisschen drüber sprechen, was welche Nahrungsmittel, welche Art von Ernährung unsere Stimmung positiv beeinflussen kann. Genau. Das heißt, man weiß einfach, gewisse Ernährungsweisen sind eher verbunden mit einem größeren Risiko für Stimmungsschwankungen, auch Depressionen. Und es gibt Ernährungsweisen, die sehr unterstützend wirken können für eine stabilere Stimmung, für bessere Laune quasi. Mhm. Und genau, über das wollen wir heute, da wollen wir einfach ein bisschen tiefer reintauchen. Wir haben da eh schon einiges gesagt in der vorherigen Folge. Mhm. Aber heute wollen wir da noch einmal genauer drauf eingehen.
Ja.
Ja.
Ja. Und es ist ja eh so, dass man, also ihr werdet ja jetzt wahrscheinlich nichts Neues hören in dem Sinn, ja, weil man das ja eh immer wieder hört, aber vielleicht der Zusammenhang spezifisch jetzt, was auch Wohlbefinden und Stimmung angeht, ist vielleicht doch für den einen oder anderen was Neues dabei, weil man weiß es, ja, also die Ernährungsweise, die sich eher negativ auswirkt auf alles, das ist halt die mit hochverarbeiteten industriellen Lebensmitteln, ja, also wirklich Fast Food und viele Transfette, viel Zucker, viel einfach Künstliches. Wenn man viel künstliche Dinge, die jetzt nicht unbedingt so zu finden waren in der Natur, sondern eher eben menschengemacht und hochverarbeitet sind, die wirken sich negativ aus. Auf unsere Stimmung auch, ja.
Genau.
Auf und viele Körpersysteme, aber eben auch darauf, wie es uns geht, ja. Und eben auch auf unsere Persönlichkeit, ja, auf diese Stimmungsschwankungen, ja, diese ständige Unzufriedenheit, vielleicht dieses Grantigsein, dieses Hangrysein und so weiter. Das wird dadurch eben befeuert, ja, wenn man wirklich eine sehr künstliche Ernährungsweise hat, sage ich mal, oder eine sehr hochverarbeitete.
Genau. Und das ist auch wieder super komplex, warum es sich so auswirkt. Ja. Das hat im Endeffekt auch unterschiedliche Gründe. Einerseits kann es genau das sein, was wir immer wieder besprechen, dass wir dadurch natürlich einfach gewisse Nährstoffmängel kreieren oder der Körper oder die Zelle einfach nicht gut versorgt ist und dadurch auch nicht einwandfrei die Prozesse ablaufen können oder Bildung von gewissen guten Hormonen, die uns gut fühlen lassen. Aber natürlich auch das, was wir bei der letzten Folge schon angesprochen haben, dass es Auswirkungen hat auf unseren Blutzuckerverlauf, wo man ja auch weiß, es hängt zusammen mit unserer Stimmung, ob der immer schnell rauf, runter geht oder ob der recht stabil ist.
Genau. So künstliche Ernährungsweise.
Genau. Und und auch im Endeffekt dieses Wohlbefinden, was du angesprochen hast, macht uns diese Speise wirklich nachhaltig glücklich im Sinne von, dass wir so richtig dieses befriedigte Sattsein haben, wovon wir ja auch ganz oft sprechen. Also es ist super komplex, warum das dann schlussendlich am Ende des Tages dazu führt, dass wir uns nicht so gut fühlen. Und nicht zuletzt das Darmmikrobiom natürlich, was wir auch schon angesprochen haben.
Ja, ganz wichtig eigentlich.
Ganz wichtig.
Wie ist die Zusammensetzung der Bakterien in unserem Darm? Ja. Und die werden halt gefüttert quasi durch das, was wir essen. So kann man sich das ganz banal vorstellen. Und wenn wir da hochverarbeitete Lebensmittel im Übermaß zu uns nehmen, dann werden eher jene Bakterienstämme gefüttert, die sich negativ auch auf uns auswirken. Also das mit jedem essen, beeinflussen wir das Mikrobiom einfach. Ja,
ja ganz genau.
Aber die gute Nachricht ist,
genau.
Dadurch können wir es auch positiv beeinflussen. Ja. Und ja. Die Ernährungsweisen, die sich jetzt auch in Untersuchungen gezeigt haben, dass sie sich positiv auswirken, sind halt, das kennt man ja eh, ja, also die mediterrane Ernährungsweise zum Beispiel, ja. Also viel Frisches, viel gute Öle, Fette, viel Gemüse und so, ja. Also.
Genau, und so natürlich wie möglich im Endeffekt, was du gerade vorher angesprochen hast, alles, was irgendwie seit tausenden Jahren zu unserer Ernährung zählt oder wie sich der Mensch ernährt hat von der Natur, ja, damit kann man schon einmal grundsätzlich nicht ganz so viel falsch machen. Ja, also das macht schon Sinn, dass die
Lebens... Der Körper auch
was erkennt.
Essen erkennt.
Genau,
ja,
was genau. erkennt. Ja, genau. Und ja, und was ich auch noch ansprechen wollte, da werden wir auf alle Fälle eine eigene Folge dazu machen, warum sich auch dieses stark verarbetete eher auch schlecht auf die Stimmung auswirkt, hängt vor allem auch damit zusammen, so wie du sagst, alles, was der Körper nicht kennt, reagiert er im Endeffekt mit einer Art von Entzündung. Ja.
Ja.
Entzündung nicht im Sinne von, ich kriege jetzt einen dick geschwollenen roten Knödel irgendwo. Ja, das wäre so die klassische Entzündung, die man kennt, mit Schwellung und so weiter und Schmerz, sondern einfach diese stille Entzündung, von der man eh sehr, sehr viel hört. Und das ist eben ganz stark assoziiert mit Problemen in der Stimmung oder eben auch Depressionen. Und alle Empfehlungen, die wir heute besprechen, die sind dafür gut geeignet. Also egal, ob das jetzt um dieses Blutzucker-Ding geht, ob es um die stille Entzündung geht. Alles, was wir heute besprechen, ist positiv dafür. Und so wie du es eh schon gesagt hast, im Endeffekt von den Empfehlungen sicher nichts total Neues, was man gar nicht kennt. Aber es ist, glaube ich, schon immer wieder gut, einmal zu hören, wie ist denn da überhaupt der Zusammenhang? Ja, man muss das auch verstehen können, glaube ich.
Ja.
Und nicht einfach nur, Nüsse sind gut.
Ich finde schon,
dass man das verstehen
was wir
muss.
Letztens eben auch besprochen haben. Ja, man weiß zum Beispiel, ja, okay, es ist nicht super gut für die Figur. Ja, das ist immer der erste Punkt für viele, wenn man jetzt ständig Fastfood isst. Ja, also Gewichtsthema, ja, oder wie fit man ist oder so, ja. Aber eben, dass es auch sich auswirkt drauf, wie man drauf ist.
Ja. Ja.
Ist halt vielleicht doch was man sonst oft übersieht, ja, weil man eben gerade, wenn man es jahrelang so kennt, ja, sich gar nicht vorstellen kann, dass es anders gehen könnte, dass man sich anders verhalten könnte.
Absolut.
Nämlich ganz als natürliche Folge davon, dass man sich ausgewogener ernährt, ja.
Also genau.
Insofern eben andere Teile seiner Persönlichkeit dann auch irgendwie zum Vorschein bringt, ja.
Genau.
Ausgeglichenere.
Ja, was wieder mal zeigt, dieses ewige Rumdrehen um die Kalorien, dass das einfach so ein Riesen, ein Riesenproblem ist, dass das viel zu wenig Beachtung bekommt, wie Lebensmittel zusammengesetzt sind, was das bedeutet für unseren Körper.
Ja.
Ja.
Ja, wir sind halt keine Maschinen, wo man sagt, okay,
genau.
Kalorien rein, ne? Also wir tanken auf.
Ja,
und
genau.
Es ist egal, womit wir auftanken, ja.
Ja.
Das stimmt halt nicht.
Ja.
Und wenn es um die Stimmung geht, ist halt es decken sich die Empfehlungen natürlich mit vielen anderen Dingen. Also
genau.
Wenn man dann gleich reintauchen, es ist halt wie wir schon ganz oft immer wieder und immer wieder auch sagen werden, Gemüse, Gemüse, Gemüse ist halt wirklich so ein Grundpfeiler, ja, weil man dadurch auch das Mikrobiom gut nährt. Gemüse hat Ballaststoffe. Ballaststoffe brauchen wir für ein funktionierendes Darmmikrobiom. Ja. Also es ist wirklich essentiell, damit das funktioniert und damit auch die Verdauung funktioniert und so weiter, ja. Und je mehr Varietät, desto besser, ja. Also auch wirklich die Vielfalt ist wichtig.
Genau.
Ganz viele verschiedene Dinge ausprobieren, ja. Verschiedene Gemüsesorten, verschiedene Zusammenstellungen, ja. Da kennt man eh das Prinzip auch Eat the Rainbow, ja, also den Regenbogen essen, was auch wieder zusammenhängt damit, dass verschiedene Farbstoffe in den Pflanzen im Gemüse auch wieder verschiedene Auswirkungen haben, ja, auf unseren Körper, und wir brauchen die Vielfalt.
Also, genau. Und auch die Tipp. Und auch die Zubereitungsart, dass man da vielleicht auch schaut, dass man sowohl roh als auch gedünstet, gebraten, also dass man vielleicht das auch durchmischt, wie man das Gemüse zubereitet, weil das natürlich auch wieder unterschiedliche Vorteile hat. Genau, wenn es eben nicht verarbeitet ist. Und ja, umso mehr, umso besser in dem Sinn. Also ich glaube, die wenigsten kommen dorthin, was die Empfehlung betrifft, weil ich glaube, die liegt so bei einem halben Kilo am Tag. Das ist schon echt massiv. Ja. Also, da höre ich ganz gern, ich bin ja kein Hase von den Patienten,
nein, ne? Echt?
Wenn ich das sage. aber auch da wieder, kommt natürlich drauf an, wie man es zubereitet. Ein halber Kilo, ja sicher, ein halber Kilo Blattsalat, auf das lassen sich nicht umlegen, das ist klar. Ja, also, aber deswegen ist es auch so wichtig, dass man viel Unterschiedliches integriert. Ja, vielleicht einmal einfach eine Karotte naschen zwischendurch, ja. Ist genauso, also wäre eine ganz einfache Möglichkeit zu sagen, ich erhöhe einfach so ein bisschen dieses Volumen an Gemüse, was ich zu mir nehme, ja. Und was da vor allem drinnen ist, auch im Gemüse, also du hast eh schon gesagt, einerseits einmal so wichtige Nahrung für die Darmbakterien. Und die guten Darmbakterien, wenn wir davon viel haben im Darm, die bilden die sogenannte Buttersäure. Und die Buttersäure ist etwas, oder Butyrat auch genannt, die wird benötigt für die Herstellung von GABA in unserem Gehirn. Und GABA ist ein, ja, wie so ein natürliches Valium. Also schmerzlindernd und beruhigt uns. Und deswegen weiß man auch, dass das Darmmikrobiom so stark zusammenhängt mit Panikattacken, Angststörungen, Depressionen, Stimmungsschwankungen, dass das so nah beieinander ist. Und zusätzlich ist natürlich auch noch der Punkt, dass einfach Gemüse, aber auch Obst natürlich, nehmen wir auch mit dazu, sehr viel Magnesium beinhaltet und auch B-Vitamine beinhaltet. Mhm. Und die sind auch, also die sind so, Magnesium sorgt quasi dafür, dass die B-Vitamine dort landen, wo wir sie brauchen. Deswegen ist es auch ein super Kombi. Und die sind einfach ganz bekannt dafür, dass sie total stimmungsausgleichend wirken. Und die B-Vitamine werden sowieso fast in jedem Prozess benötigt bei der Herstellung eben von den ganzen guten Gefühlen wie Dopamin und Serotonin und so weiter. Also das, da haben wir quasi so mehrere Fliegen mit einer Klatsche, wenn wir quasi viel Gemüse integrieren. Und wie gesagt, natürlich aber auch Obst. Ja, Obst ist natürlich auch Teil von einer gesunden Ernährung. Und beim Obst ist einfach, ja, hört man natürlich immer wieder, ja, Obst hat Zucker und so weiter, ja. Aber man kann nicht alles immer über einen Kamm scheren. Ja, Zucker ist nichts Böses an sich, ja, das ist genau das, was wir immer wieder besprechen. Man kann jetzt nicht den Zucker in einem Apfel vergleichen mit dem Zucker in einem hochverarbeiteten industriellen Produkt.
Aber das ist ein gutes Stichwort, weil gerade bei Obst, glaube ich, ist es umso besser, also noch einmal mehr darauf achten, in der reinen Form quasi ist es am besten zu konsumieren. Ja, weil sobald ich eben, wenn ich einen Apfelsaft mache zum Beispiel, ja, ist es für, wenn ich einen Apfelsaft trinke, so ist das für den Blutzucker natürlich ganz was anderes, als wenn ich den Apfel mit all den Ballaststoffen, mit der Schale und so weiter esse. Ja.
Genau.
Also Obst ist nicht gleich Obst, ja, so wie eben jedes Lebensmittel anders wirkt, je nachdem, wie man es verarbeitet.
Genau, wieder der Verarbeitungsgrad im Endeffekt. Ja. Und umso weniger Verarbeitung, umso mehr Vorteile bringt es dann.
Genau. Und auch eben Obst kann man auch deswegen schon nicht ganz streichen, weil auch die Antioxidantien, ja, also das hast du letztens auch schon angesprochen, ja, also die brauchen wir einfach, um die freien Radikale auch quasi zu neutralisieren ja. im Körper, ja. Und da ist Obst halt schon auch eine gute Quelle dafür, ja.
Ja, genau.
Und
genau.
Ja. Trägt auch eben zur Vielfalt bei, ja. Also weil nicht nur das Volumen, weil du eben das halbe Kilo Gemüse angesprochen hast, ja, sondern eben auch die Varietät ist wichtig, ja, die Vielfalt.
Ja.
Und da kommt man vielleicht eher auf eine größere Vielfalt, wenn man Obst auch integriert, ja.
Ja, genau. Genau, im Idealfall von allem etwas. Sowohl ja. Gemüse als auch Obst und die Hülsenfrüchte zum Beispiel, die sind, die werden auch dazu gezählt zum Gemüse, wobei es jetzt immer mehr eigenständig betrachtet wird oder eher bei der Proteinquelle betrachtet wird, weil man ja weiß, okay, wir sollten aufgrund der Umweltsituation jetzt nicht unendlich viel tierische Produkte essen und Hülsenfrüchte, dadurch, dass die eben nicht nur Ballaststoffe bringen, sondern auch extrem viel Eiweiß, spielen die. Also haben die irgendwie nochmal eine extra Funktion, kann man sagen, ja. Und ja, das heißt, wir können eh gleich über die Proteine reden.
Ja, ganz wichtig.
Kurze Side-Info, wir haben ja eine Podcast-Folge, die heißt das Tellermodell. Und die ist einfach auch eine super gute Basisfolge, die man sich dann vielleicht auch noch zusätzlich anhören kann. Genau, und die Proteine, die spielen eine extrem wichtige Rolle auch. Also wir können ohne ausreichend Proteine können wir sehr schwer gelassen sein, optimistisch sein, weil wir die Aminosäuren, das sind diese kleinsten Teile, woraus Protein oder Eiweiß aufgebaut ist, also gibt es mehrere Aminosäuren und die Aminosäuren spielen eine ganz wichtige Rolle, damit wir eben Serotonin, zum Beispiel Dopamin, herstellen können. Und ja, was gibt es für Proteinquellen? Ganz Welche davon will man auch essen? Auch ein wichtiges Thema, weil, ja, wie gesagt, wenn man die Umwelt natürlich so ein bisschen mit reinnimmt und dann doch immer mehr Personen sich dafür entscheiden, dass vielleicht nicht so viele tierische Produkte essen wollen, dann muss man auch über das reden. Okay, wie kann man das aber dann vereinen, dass ich sage, ich esse vielleicht weniger Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte. Wie schaffe ich es dann trotzdem, zu all meinen Aminosäuren zu kommen, die ich brauche für eine gute Stimmung? Weil das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, ja, dass wir als Menschen auch darauf angewiesen sind. Ja? Genau, das heißt, ganz klassisch Fisch, Geflügel, Eier, natürlich auch rotes Fleisch, das sind alles die klassischen tierischen Eiweißquellen. Ja. Vor allem Geflügel, Eier, Fisch beinhalten extrem viel Tryptophan und Tryptophan ist eben die Vorstufe vom Serotonin. Das heißt, das hilft uns besonders dabei, für Serotonin im Gehirn zu bilden und Serotonin ist eben so unser Glückshormon quasi.
Genau.
Und wenn man jetzt da von dem nicht so viel essen möchte, dann muss man natürlich schauen, okay, Hülsenfrüchte, haben wir eh gerade angesprochen, haben viel Eiweiß. Aber dann wird es sehr wichtig, um alle Aminosäuren abdecken zu können, für gute Stimmungslage, dass wir unterschiedliche Eiweißquellen kombinieren, wenn wir vegetarisch oder vegan essen. Ja? Vegetarisch hat man ja eh noch die Eier oder vielleicht Milchprodukte. Aber wenn man jetzt vegan lebt, dann wird es umso wichtiger, dass man sagt, okay, Hülsenfrüchte, die bringen mir die Aminosäuren und das kombiniere ich dann vielleicht mit Pseudogetreide. Das hat auch sehr, sehr viel Eiweiß. Das wäre zum Beispiel Buchweizen, Hirse, Quinoa und dann vielleicht noch Nüsse oder Sprossen drauf oder andere Samenkerne. Und dann habe ich wieder ein viel größeres Spektrum an Aminosäuren. Und dann kann ich das auch viel leichter decken. Weil oft wird einfach nur, es werden oft so nur einzelne Lebensmittel miteinander verglichen. Sicher, wenn man jetzt da ein Hühnerfleisch vergleicht mit Bohnen, bei den Bohnen fehlen Aminosäuren. Bohnen haben viel weniger Eiweiß wie ein Hühnerfilet.
Fleisch. Mhm.
Aber man muss es trotzdem dann in der Gesamtheit betrachten. Umso wichtiger, dass man sich damit beschäftigt, wenn man vielleicht viele Lebensmittel nicht isst oder weglässt, dann wird es umso wichtiger, dass man sich auch damit auseinandersetzt, okay, wie kann ich denn das dann noch decken? Und dann ist einfach wichtig, dass man diese Vielfalt kombiniert. Nutzt und kombiniert.
Ja, genau.
Genau.
Ja. Genau, ja. Ja. Also eben pflanzliche Eiweißquellen, du hast das eh schon angesprochen, ne? die Hülsenfrüchte, aber eben auch Nüsse.
Ja. Ja.
Das sind dann auch die wichtigen Fette dabei. Ja. Das ist auch ein weiterer Punkt, ja, die Omega-3s und so, die wir auch brauchen, um uns gut zu fühlen.
Ja.
Ja, also das ist schon, und natürlich haben auch verschiedene Gemüsesorten auch ein bisschen Eiweiß, ja. Also das, ja, wie du sagst, genauso wie man nicht jetzt nur das Fleisch mit den Bohnen vergleichen kann, kann man auch nicht das komplett isolieren und sagen, ja, okay, das Gemüse ist nur Ballaststoffquelle. Ja,
ja, genau. Das und fließt die, natürlich alles
die
ineinander.
Die Nüsse sind nur Fettquelle, ja. Das
genau.
Die Natur hat immer mehreres zusammen in ihrer Weisheit und wir Menschen tendieren dazu, das alles so ein bisschen zu
stimmt,
einzuteilen und zu extrahieren, ja. Aber in Wahrheit liegt in der Kombination und in der Vielfalt halt wirklich die Weisheit, ja.
Also. Ja, es ist sowieso ein ganz wichtiger Punkt, um das, ja, es erleichtert natürlich vieles zu sagen, okay, das und das sind Eiweißquellen und das sind Kohlenhydratquellen, aber in Wahrheit, so wie du sagst, fast jedes Lebensmittel beinhaltet alle Hauptnährstoffe und von den Mikronährstoffen redet man da noch gar nicht.
Ja,
also
ja,
ein Riesenspektrum an Nährstoffen, die da beinhaltet sind in jedem einzelnen Lebensmittel. Mhm. Aber es dieses Tellermodell oder diese Kategorisierung, das macht es wahrscheinlich einfach einfacher
ja.
für den Menschen genau. zu sagen, ja. ah, okay, was brauche ich eigentlich irgendwie alles dabei? Und es ist ja auch hilfreich, um dann schlussendlich ja. am Ende des Tages doch vielleicht ein gutes Spektrum abzudecken.
Genau.
Ja.
Und gerade eben Proteine sind super, super wichtig. Ja.
ja.
In vielfältiger Weise, jetzt nicht nur für die Stimmung. Ja, kann man gerne auch mal extra noch drüber sprechen. Ja, aber
genau.
das sind so mal die Haupt
genau.
Quellen quasi. Ja.
Und es ist auch so, dass es Studien gibt, die immer wieder zeigen, dass pflanzliches Protein, also pflanzliche Proteinquellen auch eine sehr gute Wirkung aufs Darmmikrobiom haben.
Genau, weil auch wieder Ballaststoffe dabei sind. Ne?
Ja, genau.
Also und auch ja. verschiedene gute Bakterienstämme wieder genährt werden. Ja, und
ja,
je größer
genau.
die Vielfalt auch im Darm ist, desto besser. Ja.
Mhm.
Also und dann eben sind solche Dinge wie Nüsse drüber, ja. Samen, ganz wichtig, ja, fürs Mikrobiom, ja. Samen und Körndeln, also das sagen wir eh immer wieder, ja. Und das kann man halt so leicht auch immer wieder dazufügen, ja. Drüber streuen, zum Beispiel, ja. Und auch jeder einzelne hat dann eine andere Wirkung, ja. Ob das jetzt, also Chiasamen, Leinsamen, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, Sesam, all diese Dinge,
ja.
quasi füttern wieder andere Bakterienstämme, ja.
Genau.
Also wir haben das eh schon erwähnt, glaube ich, in der Folge, warum vertrage ich immer weniger?
Mhm.
Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, ja. Also könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, ja.
Mhm. Genau, das ist immer ein guter Tipp, dass man einfach versucht, diese große Vielfalt reinzubringen. Wir haben es eh auch beim letzten Mal kurz angesprochen mit den 12 Lebensmitteln am Tag, um das Darmmikrobiom gut zu nähren. Und das glückt echt am einfachsten, indem man sagt, okay, wenn ich schon ein Müsli isst, wenn ich schon einen Salat isst oder irgendeine Beilage habe wie ein Reis oder so, was kann ich da einfach noch drunter mischen? Ja?
Mhm.
Was ich leicht hernehmen kann. Das kann dann auch das Tiefkühlgemüse sein. Das kann, wie gesagt, die Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, alles, was man so daheim hat, kann man irgendwie so ein bisschen drunter rühren und wertet das dann im Endeffekt schon enorm auf. Ja.
Genau. Nicht zuletzt auch wegen den Omega-3s. Ja. Also wir werden
genau.
da auch eine extra Folge machen, aber das ist halt auch ein Thema, das,
ja.
da müssen wir kurz drüber sprechen, ja, wenn wir über die Stimmung
unbedingt.
Und Ernährung. Ja.
Genau, die Fette sind ein Riesenpunkt. Und da weiß man auch, dass gerade Depressionen, Angst, Stimmungsprobleme sind sehr stark damit verbunden, welches Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis wir haben in unserer Zelle. Also haben wir viel Omega-3-Fette in unserer Ernährung, ja oder nein? Ja. Mhm. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir eigentlich immer ein schlechtes oder verschobenes Verhältnis, ja. Mhm. Omega-6 zu 3. Da werden wir aber in einer extra Folge ganz genau drüber sprechen. Aber die Omega-3 sind deswegen so unglaublich wichtig, weil sie auch helfen. Also man kann sich wirklich so vorstellen, wenn wir was essen, wo Omega-3 drin sind, dann holt sich's erst einmal das Gehirn. Alles, was es kriegen kann. So. Damit wir Dopamin auch herstellen können aus den Omega-3-Fetten. Und hat einfach eine unglaublich entzündungshemmende Wirkung. Und ich habe es dir kurz am Anfang angesprochen mit diesen stillen Entzündungen. Deswegen sind Omega-3 auch so wichtig für die Stimmung, weil sie so entzündungshemmend sind. Ja? Und,
genau.
Und ja, und da muss man natürlich schon drüber sprechen, was sind gute Omega-3-Quellen? Und auch da wieder, was gibt es da für Unterschiede? Weil da gibt es schon auch große Unterschiede, weil es unterschiedliche Omega-3-Fette, also Fettsäuren gibt. Es gibt so die ganz langkettigen und die eher kürzerkettig sind. Und ja, du hast es eh schon angesprochen, also so die pflanzlichen Quellen hast du jetzt eh schon angesprochen.
Genau, also Leinsamen, Leinöl, ja, also
ganz
Leindottersamen, Chiaöl. Also aus diesen Samen kann man meistens eben auch ein gutes kaltgepresstes Öl machen. Ja, also das sind dann immer
Avocado. Doppelt, ja.
Genau, genau. Sesam, also diese ganzen Samen, aber natürlich auch Algenöl, ja. Das ist meistens halt hat man das nicht so in seiner Ernährung, ja, das muss man dann irgendwie supplementieren, ja.
Ja, genau. Also Algenöl ist nichts, was man sich über einen Salat leert.
Genau. Nein, das
ja, schmeckt eher gewöhnungsbedürftig. Genau, aber das ist Alge ist halt die pflanzliche Omega-3-Quelle, also die ganzen Nüsse, Samen, Kerne und so weiter sind super, aber sind im Verhältnis halt einfach liefern sie viel weniger von diesen langkettigen Omega-3. Also die müssten im Körper umgewandelt werden in diese langkettige Form, ja, die sehr entzündungshemmend ist. Und deswegen ist es super gut, dass wir das integrieren. Aber es wird den Omega-3-Bedarf nicht decken. Das ist mir einfach wichtig zu sagen, weil es doch einen großen Unterschied macht, wenn ich jetzt ein Leinöl mit einem Algenöl vergleiche.
Ja.
Das heißt, wenn ich auch da wieder mich pflanzlich ernähre oder auch vegetarisch, weil ich eben einfach keinen Fisch esse, dann wäre es schon sinnvoll zu schauen, okay, wie könnte ich Algen in meine Ernährung integrieren? Das kann man natürlich auch, indem man sie isst. Ja, also wenn man nach Japan schaut oder so, sicher dort ist das ganz normal. Da werden einfach unglaublich viele Algen gegessen. Das ist bei uns einfach nicht so verbreitet. Dann, so wie du sagst, dann kann man natürlich auch zum Algenöl greifen. Und das ist dann
oder
aber
eben, ja. Was du gerade angesprochen hast, natürlich Fisch, ja.
Genau. Also, genau, ich habe jetzt gemeint, wenn man eben Fisch nicht isst. Ja. Mhm. Aber Fisch als Quelle, natürlich, wenn man Fisch isst, genau. Hat Fisch viel Omega-3, wobei auch da hängt sehr ab von der Haltung und von der Fütterung. Ja. Also da gibt es schon große Unterschiede. Natürlich auch, ja, Meeresfisch, Zuchtfisch und so weiter. Aber dadurch, dass uns das natürlich wichtig ist, dass wir immer so diesen Umweltaspekt auch mit einbringen, kann man da natürlich auch, ist es auch voll berechtigt, wenn man sich da dann auch Gedanken macht, okay, will ich jetzt nur, damit ich gute Omega-3-Werte habe, jetzt 5-mal die Woche Fisch essen? Ja, und deswegen ist natürlich ein Algenöl einfach eine sehr gute Möglichkeit, auch so eine Basis abzudecken, ja. Also
und auch einfach die einerseits der Umweltaspekt, andererseits auch der Giftstoffaspekt, ja. Also wir haben auch immer wieder drüber geredet, über die endokrinen Disruptoren, über toxische Dinge auch in unseren Lebensmitteln, ja, und beim Fisch kann man das halt oft nicht so ganz kontrollieren, ja, weil die Meere sehr belastet sind mit Schwermetallen, ja, die man dann unter Umständen wieder konsumiert mit den Fisch. Also es ist wirklich, ja. Und bei allem Öl natürlich auch. Auch da muss man drauf achten. Was ist das für eine Qualität? Ist das geprüft auf Schwermetalle und so? Ja, also es ist wirklich, wirklich ein Dschungel und es ist nicht so leicht, sich da generell ja durch diese Lebensmittellandschaft durchzuackern. Aber deswegen sprechen wir ja drüber, ja, dass man wirklich eben vielleicht sich hier jetzt für den Kontext einfach merkt, ja, die guten Öle sind sehr wichtig, ja, weil sie, unser Gehirn braucht das, ja, unser ganzes Hormonsystem braucht das. Es ist wirklich ein Punkt, wo man schnell auch mal ansetzen kann, das schnell integrieren kann und vielleicht austauschen auch, ja, so wie die Transfette eben sehr, sehr toxisch sind für uns, sind die guten Öle extrem förderlich für uns, ja.
Ja.
Also das kann man sich so merken, die Öle sind wirklich so dieser Punkt,
genau,
wo man vielleicht mal hinschauen
genau
kann.
Okay. Und da ist sicher noch wichtig zu erwähnen, welche Öle sind das? Also du hast eh schon angesprochen mit Leinöl und Walnussöl und Hanföl und so, ja, die haben Omega-3 drinnen, aber die sind ja nur für die kalte Küche geeignet, genau. Also dass man da wirklich sagt, okay, über einen Salat drüber oder vielleicht, wenn man sich einen Aufstrich selber macht oder übers fertig zubereitete Essen noch so ein bisschen drüber geben, da macht es total Sinn. Wenn wir jetzt sprechen von Ölen, mit denen wir kochen oder braten oder so, da kommt eine andere Fettsäure ins Spiel, die auch total gut ist und gesund ist. Und das ist die Omega-9-Fettsäure. Und die ist auch die mit Abstand am hitzestabilsten ist. Ja, das heißt, Omega-9-Fettsäuren sind zum Beispiel hauptsächlich enthalten in Olivenöl. Also Olivenöl besteht eigentlich nur aus Omega-9. Und aber auch, was ich sehr, sehr viel empfehle, ist das Bratöl. Da steht wirklich Bratöl drauf auf der Flasche. Es ist total abschreckend, weil viele denken sich, also verbinden das irgendwie so mit
so Frittieröl
oder so. Ja, irgendwie so. Ich finde, also der Name ist irgendwie so, okay, das kann vielleicht nichts Gutes sein. Aber Bratöl ist ein Öl. Da ist der Ursprung zwar oft zum Beispiel Sonnenblume oder Distel kann es auch sein als Ursprung, aber nicht zu vergleichen mit einem normalen Sonnenblumenöl oder normalen Distelöl, weil das ist eine eigene Züchtung. Das heißt, diese Sonnenblumenkerne sind so gezüchtet, dass sie nur Omega-9 beinhalten. Also das Bratöl ist auch ein reines Omega-9-Öl. Und Omega-9-Fettsäuren sind die am hitzestabilsten sind mit Abstand. Das heißt, damit zu braten, macht am meisten Sinn. Und
das ist, ja. Deswegen wichtig, weil wieder, wenn extreme Hitze, und das ist ja auch das Problem bei so ganz hochraffinierten Ölen, extreme Hitze verändert die Moleküle und dann erkennt der Körper nicht mehr als Nahrungsmittel, ja,
ja.
So ganz schnell erklärt.
Genau,
ja,
das ist auch die ist schnelle wichtig. Erklärung von Transfettsäuren, ne?
Genau.
Genau. Die so falsch zusammengefaltet sind, quasi, diese Fettsäuren, dass es für den Körper irgendwie körperfremd ist, ja. Und genau, die Omega-3 und Omega-9, das sind somit die wirklich super, super gut sind für uns. Und um jetzt so quasi vollständigkeitshalber das trotzdem auch noch zu erwähnen, weil wir kurz erwähnt haben, so dieses mehr Omega-3 als Omega-6, Öle wie zum Beispiel Maiskeimöl oder Sonnenblumenöl, die beinhalten hauptsächlich Omega-6. Und deswegen, die sind jetzt nicht grundsätzlich schlecht oder so. Ja, das betonen wir ja eh auch immer wieder. Aber wenn man schon sagt, okay, es ist mir egal, mit welchem Öl ich vielleicht anbrate, dann ist es einfach vernünftiger für den Körper zu sagen, ich ersetze das Maiskeimöl oder Sonnenblumenöl durch ein Bratöl oder ein gutes, hochwertiges Olivenöl. Ich würde sagen, über Olivenöl machen wir auch mal eine eigene Folge, weil da gibt es voll viel zu sagen.
Ja.
Das liebe ich, das Thema.
Ja.
Ja. Und genau, deswegen Bratöl, Olivenöl, Leinöl, Hanföl, Walnussöl, Leindotteröl, das macht auf alle Fälle Sinn, wenn man da. Und Nüsse natürlich, so wie du es schon gesagt hast, und die ganzen Kerne und Samen. Ja.
Genau.
Das macht
und
sehr Sinn.
Und auch da bei den Nüssen auch am besten die nicht verarbeitete von mir, also nicht jetzt dir
geröstet, gezeigt.
Weil da haben wir wieder dasselbe Problem, ja, die sind so hoch erhitzt. Es ist nicht derselbe Effekt für den Körper, ja, als wenn man eine Nuss eben am besten noch selber knackt, ja, und dann gleich frisch ist.
Genau.
Also in dem natürlichen Zustand einfach.
Genau. Oder was ich auch total gern mache, ist, dass ich die Nüsse, die Naturnüsse zum Beispiel mit in den Ofen gebe, mit dem Gemüse. Ist auch total gut. Und dann hat man auch diesen knackigen Effekt. Und ich kann auch selber da Salz drauf geben und habe aber eben nicht diese, so wie du sagst, diese industriellen Fette dabei.
Genau.
Die einfach wirklich ein Problem sind.
Genau.
Genau.
Ja. Ja. Und wichtig ist auch noch, wenn wir jetzt über das Mikrobiom sprechen, auch probiotische, präbiotische Lebensmittel. Also präbiotisch heißt, es ist ganz, auch wieder ganz schnell erklärt, Nahrung für die Darmbakterien. Probiotisch heißt, es sind schon lebende Bakterien im Essen drinnen. Mhm. Ja? Also pro- und präbiotische Dinge zu konsumieren, wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi, Kefir, solche Sachen. Ja? Also so,
Sauerteig auch.
Genau, genau.
Mhm. Genau.
Das ist super wichtig, auch wenn wir über Stimmung und Darmmikrobiom reden, ja, weil man dann hier auch wirklich zusätzlich ganz viel tun kann mit, weiß nicht, ein Löffel Sauerkraut reicht ja am Tag, ja, zum Beispiel. Ja, oder, also man muss das nicht in Übermengen essen, aber man kann schneller mal auch quasi, wie sagt man da, ja, das so ein bisschen stärken einfach.
Ja, da ist halt wirklich Nahrung als Medizin. Ne?
Genau.
Das ist das, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben. Dass es auch eine Herangehensweise ist, wie betrachte ich das, was ich esse? Ist Essen jetzt, also im besten Fall ist Essen Genuss, großer Genuss. Ja. Aber ist Essen nur Genuss? Ja, in dem Sinn von, oder kann ich auch ganz bewusst Nahrungsmittel dafür nutzen, um zu sagen, boah, das nährt jetzt einfach Vollgas meine Darmbakterien, so wie du sagst, ich nehme einen Löffel Sauerkraut oder Natto zu mir, so wie du es letztens mir erzählt hast. Ja.
Natto ist so, für, das kennen wir vielleicht hier nicht, das sind fermentierte Sojabohnen.
Ja.
Aus Japan auch, das ist so ein traditionelles fermentiertes Lebensmittel aus Japan, ist, schaut wirklich, wirklich ganz schlapsig und eklig aus, schmeckt auch nicht so gut, aber ist super, super, super gesund. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich, das isst man so, ja, ein bisschen halt jeden Tag, ja, wirklich für das Darmmikrobiom. Ja.
Ja.
Vielleicht, wenn man es immer wieder isst, vielleicht schmeckt es dann auch, ja, aber es ist so, sind eben diese Sachen, da muss man sich schon auch ein bisschen dran gewöhnen. Ja.
Ja.
Oder Sauerkraut schmeckt ja auch nicht jeden, ja.
Genau.
Also, ja.
Oder man kann als erste Intervention vielleicht einmal mit einem Tempeh starten. Das ist doch nicht ganz so heftig wie Natto. Also das sind ja auch fermentierte Sojabohnen. Die kriegt man in jedem Supermarkt. Das ist dann so ein Block. Der Tofu, das sind ja einfach die pürierten Sojabohnen und der Tempeh, die sind wirklich fermentiert und noch als ein Ganzer, die Sojabohnen. Und das mögen viele auch vom Geschmack her und ist natürlich auch ein super fermentiertes
Produkt. Und das sehen wir wieder eben Produkt. Beim Ausgangspunkt. Ja, Fermentation ist ein uraltes Kulturgut quasi der Menschen. Ja.
Ja.
Und durchs Fermentieren entstehen eben so lebend Bakterien quasi, die uns sehr gut tun, ja, die wir brauchen.
Ja, genau.
Ja, also viel Gemüse, gute Eiweißquellen, gute Fettquellen, eventuell noch was Pro- und Präbiotisches dazu, fermentiertes, und dann ist man schon mal gut unterwegs, glaube ich.
Genau. Und auch vor allem wieder das, was wir am Anfang gesagt haben, weil wir in der letzten Folge das mit dem Blutzucker angesprochen haben, wenn diese Ausgewogenheit da ist und man hat von allem etwas, dann ist das auch der beste Effekt dann hat das den besten Effekt auf unseren Blutzucker, sehr stabilisierend. Und das bringt dann eben diesen doppelten Vorteil, dass wir eine ausgeglichenere Stimmungslage haben quasi. Ja.
Mhm. Und das kann ihm zusätzlich sehr gut helfen. Ja. Also wir sagen nicht, dass das
genau.
Ist das alleinige Mittel ist, aber es ist vielleicht ein Punkt, den man oft übersieht und der aber dann doch viel bewirken kann, ja, wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt.
Ja, und was wir nicht vergessen dürfen, was mir da jetzt noch einfällt an dieser Stelle, ist Vitamin D, beziehungsweise überhaupt fettlösliche Vitamine spielen sowieso grundsätzlich auch eine ganz wichtige Rolle für die Serotoninbildung. Also A, D, E, K sind die fettlöslichen. Im Endeffekt auch da wieder, wir haben die Öle besprochen. Gerade die Öle haben super viel Vitamin E zum Beispiel auch, ja. Sind auch total starke Antioxidantien, wieder die fettlöslichen Vitamine. Aber Vitamin D, Dora, das Sonnenvitamin, das wollen wir doch noch einmal ganz kurz herausheben, einfach was die Stimmung betrifft, weil das, da gibt es Gott sei Dank auch immer mehr, da wird immer mehr geforscht in die Richtung und es wird bei, auch in den Psychiatrien und so, wird es einfach sehr stark in den Fokus genommen, das Vitamin D, weil man einfach weiß, das braucht
ja, das kennt ja jeder, ja,
unbedingt.
Im Winter
und, ja. Genau, typischer Winterblues kann, kann ein Vitamin D-Mangel sein. Und genau, da ist einfach wichtig zu erwähnen, das wissen die meisten eh, es haben nur recht wenig Lebensmittel Vitamin D eigentlich. Ja. Also Eigelb hat ein bisschen Vitamin D, fetter Fisch und Pilze. Aber dann sind wir schon relativ am Ende. Also wir können unser Vitamin D nicht decken mit der Ernährung. Brauchen eigentlich als Hauptquelle das Sonnenlicht. Und das ist aber auch eher schwierig in unseren Breiten. Und im Winter sowieso, wie du sagst, ne? Winterblues.
Das heißt, du tendierst dazu, Supplementierung zu empfehlen?
Ja, oder? Also die offiziellen Gesellschaften empfehlen auch alle, dass man Vitamin D in den R-Monaten supplementieren sollte. Mhm. Das heißt im Endeffekt September bis April. Und dann kann man es eigentlich über die Sommermonate wieder ausschleichen lassen. Genau, also das würde ich schon unbedingt empfehlen, weil man sieht wirklich selten, dass jemand einen guten Vitamin D-Status hat, wenn er noch nie in seinem Leben Vitamin D genommen hat. Schaut das oft ziemlich schwierig aus. Und man weiß einfach, ein höherer Vitamin D-Status ist verbunden mit einer stabileren Stimmungslage. Und deswegen macht es auch Sinn, dass man nicht immer nur da am untersten Grenzwert herumdümpelt quasi. Ja. Vitamin D kann man super einfach testen lassen im normalen, bei der normalen Blutuntersuchung beim Hausarzt. Man muss es vielleicht dazu sagen, ja. Und ganz viele Apotheken messen mittlerweile Vitamin D, ist auch nicht so teuer. Wenn man einfach vielleicht, bevor man Nahrungsergänzung einnimmt, vielleicht wissen möchte, wo ist überhaupt der Status, wie schaut der aus, dann kann man das ganz einfach.
Wo steht man gerade? Genau. Ne? Also wie ist, genau.
Ja. Und dann gibt es eh ganz klare Empfehlungen. Das steht meistens im Beipackzettel oder vielleicht die Apothekerin sagt es dann eh oder der Arzt. Oder wir sagen es euch in der Beratung natürlich auch, aber allgemeine Empfehlungen will ich da jetzt einfach nicht aussprechen. Nur, dass man es, dass man einfach grundsätzlich dran denken soll, ist super wichtig. Ja.
Ja.
Genau.
Ja, ich glaube, dann haben wir so einen guten Überblick mal angesprochen, ne, was man tun könnte.
Ja, ich denke auch. Das passt ganz gut. Und wenn ihr irgendwie spezielle Fragen habt und ihr wollt, wir haben irgendwas nicht beantwortet oder ja, dann werden wir das natürlich sehr, sehr gern noch nachliefern. Schreibt uns einfach. Ihr könnt es auch bei Spotify direkt in die Kommentare schreiben.
Genau.
Ja.
Genau.
Geht auch super.
Ja.
Und wenn ihr...
Auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder so, wir freuen uns über jede Nachricht.
Genau. Und wenn ihr Unterstützung braucht und jemanden braucht, der einfach von außen drauf schaut, was ihr bei der Ernährung vielleicht verbessern könntet, wenn ihr da auch Thematiken habt, könnt ihr euch natürlich auch sehr, sehr gern melden. Für ein Coaching-Gespräch. Ja.
Genau.
Dann wünschen wir euch eine schöne Woche.
Eine schöne Woche. Alles Liebe.
Baba, tschüss.
Bis bald.